Ich bete. Ja, Herr, gib du uns Mut zum Hören und lass uns recht hören. Hören das, was du uns sagen willst, an jeder so, wie es für ihn dran ist. Danke, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt und der zu uns redet. So segne jetzt unser Hören und Reden und lass es Frucht bringen in unserem Leben. Amen. Der Predigttext steht im Buch des Propheten Jesaja. Das ist das zweite sogenannte Gottesknechtslied, Jesaja 49, 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Liebe Gemeinde, jüngst war unsere Tochter mit ihrer Betreuerin in Bamberg unterwegs. Und als sie zurückkam, erzählte diese, dass auf dem Marktplatz jemand laut geschrien habe: Jeder brauche Jesus, sonst käme er in die Hölle. Warum man solche Verrückte frei herumlaufen lasse, meinte sie. Solche Fanatiker brauche doch niemand. Was sollte ich ihr daraufhin antworten? Was hättest du an meiner Stelle geantwortet? Vielleicht erinnert sich jetzt der eine oder die andere daran, wie wir früher ganz selbstverständlich mit der Jugendgruppe oder dem Chor oder einer anderen Gruppierung der Gemeinde einen Büchertisch in der Fußgängerzone aufgeklappt haben und dort auch gesungen und gepredigt haben. Das erzählte ich der jungen Frau, die dazu dann nur meinte: Ja, aber das macht doch heute keiner mehr, außer den Zeugen Jehovas. Die stehen ja überall mit ihren Trolleys und Zeitschriften. Adrian Pless, der Schriftsteller, liest den frommen Chaoten, den mehr oder weniger autobiografischen Held seiner Bücher, einmal Ähnliches erleben. Seine Gemeinde hat entschlossen zu missionieren, also auf die Straße zu gehen. Und dazu sollen nun immer zwei an einen Ort gehen, irgendwo in der Stadt, sich dahinstellen und eben Zeugnis geben. Und natürlich geht der fromme Chaot mit seinem etwas spinnerten Freund Leonard Zinn. Der erscheint am ausgemachten Treffpunkt vor einer Frittenbude mit einer riesigen, messingbeschlagenen Familienbibel unter dem Arm. Die habe schon sein Großvater 1906 mit dabei gehabt, als der auf der Straße evangelisiert habe. Und dazu trug Leonard einen altväterlichen schwarzen Anzug, der dem eines Totengräbers doch zum Verwechseln ähnlich sah. Und dann heißt es, jetzt zitiere ich mal Adrian Pless: Leonard wirkte wie ein gemeingefährlicher Geistesgestörter mit religiösen Wahnvorstellungen, der in Begleitung seines Wärters Ausgang hatte. Fühlte mich absolut miserabel und hoffnungslos. Immer wenn ich jemand ansprach, der die Imbissbude betrat oder herauskam, echote Leonard jedes meiner Worte. Ich: Nabend. Kunde: Nabend. Leonard: Nabend. Ich, ganz schön zugig, was? Kunde lachend, haben Sie recht. Leonard, ganz schön zugig, was? Kunde, wie bitte? Leonard, ganz schön zugig, was? Kunde, unsicher, ja, hastiger Abgang. Oder ich, entschuldigen Sie mich. Kunde, ja, was? Leonard am Ende der Nerven, entschuldigen Sie mich. Kunde, wie bitte? Leonard, entschuldigen Sie uns beide. Kunde blickt auf Zünds lächerlichen Aufzug samt Bibel. Ja, natürlich, ich entschuldige Sie. Hastiger Abgang. So laufen die Versuche weiter. Nach ihren arch missglückten Versuchen, so eben Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen, haben sie dann irgendwann Hunger und gehen noch in den Imbiss, wo sie die ganze Zeit gestanden haben. Und dort kommen sie an einem dieser Stehtische mit einem Mann über christliche Werte ins Gespräch. Und an dessen Ende erklärt dieser, dass er gerne mit ihnen am nächsten Sonntag in den Gottesdienst gehen würde. Christen haben den Auftrag ihres Herrn, nachdem sie benannt sind, seine gute Nachricht weiterzusagen. Das haben die Gründerväter des Baptismus uns ins Stammbuch geschrieben. Am bekanntesten sicher der Satz Johann Gerhard Onkens, jeder Baptist ein Missionar. Dieses Leitwort geht auf eine Unterhaltung zurück, die Onken 1862 mit dem schottischen Geistlichen Dr. Guthrie führte. Auf einer Konferenz trafen sie sich und Guthrie fragte ihn in diesem Gespräch, wie viele Missionare Onken denn in Deutschland habe. Onkens Antwort lautete 7000. Guthrie gab erstaunt zurück, dass er nach der Anzahl der Missionare und nicht nach der Zahl der Mitglieder gefragt habe. Darauf antwortete Onken eben, ich weiß, aber bei uns gilt jedes Mitglied als Missionar. Soweit Onken. Doch wie das tun in einer Zeit, in der eben jeder als Fanatiker gilt, der seinen Glauben für den einzig Richtigen erachtet? Wie das tun in einem Land, in der Menschen Religion als Privatsache ansehen? Es ist ja schon, könnte man sagen, verrückt. Wir haben eine wirklich gute, ja, wir haben die beste Nachricht, die es gibt. Jesus Christus macht uns zu Gottes Kindern. In seinem Namen dürfen wir Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, Vater nennen. Können zu ihm ein inniges, vertrauensvolles Verhältnis haben. Und viele von uns haben ja schon so manches mit diesem Gott erlebt. Wir haben erlebt, wie er uns bewahrt hat, wie er Menschen in unserer Gemeinde geheilt hat, wie er Menschen aus dem Sumpf ihres Lebens geholt hat, zu neuen Menschen hat werden lassen, wie er süchtige Menschen hat frei werden lassen von ihrer Sucht. Wir haben erlebt, wie er uns oder auch anderen Menschen in schwerer Trauer getragen und getröstet hat. Wir haben eine Perspektive für unser Leben, die weit über dieses Leben hinausgeht und eben nicht mit dem Tod endet. Wir dürfen uns freuen auf ein Leben in der direkten Gegenwart Gottes, wie auch immer das auch immer aussehen wird. Bei aller Vorsicht der Bibel darin, das zu beschreiben, eines eint alle biblischen Aussagen dazu. Alles das, was wir in diesem unserem irdischen Leben erleben, auch das Allerschönste, ist nur ein müder Abklatsch. Alles ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir dann erleben werden. Vielleicht vergessen wir das alles ja manchmal und sind deshalb nicht so sonderlich motiviert, diese gute Nachricht anderen weiterzusagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir eben schon zu oft mit ihr nicht angekommen sind, dass sie scheinbar wirkungslos verpufft ist oder dass auch allein nur unsere Einladung zu einem Gottesdienst oder zu einer anderen Veranstaltung freundlich angehört, aber dann doch alle möglichen vermeintlichen Ausflüchte genannt wurden. Dass unser Gegenüber offen und ehrlich sagt, dass er, dass sie mit Glaube und Kirche nun beim besten Willen nichts anfangen kann. Oder es wird uns gesagt, dass die Christen ja auch keine besseren Menschen sind als andere Leute. Es wird an die Kreuzzüge gerne erinnert in dem Zusammenhang und was die Christen sonst noch so alles verbockt haben. Oder dass es der Kirche auch nur um Macht und Geld gehe. Oder unser Gesprächspartner, auch das eine Variante, sagt, dass er ja auch an Gott glaubt. Wie oft haben wir das schon erlebt? Aber dass er dazu eben nicht die Kirche braucht. Oder sie sagt, dass sie ja auch getauft sei. Aber Gott erfahren können sie halt besser in der freien Natur als in einem Gottesdienst. Und nun könnten wir uns davon erzählen, was wir da so schon alles erlebt haben, als wir anderen die gute Nachricht sagen oder sie einfach auch nur zu einer Gemeindeveranstaltung einladen wollten. Aber was würde uns das helfen? Ich fürchte, das würde uns nur noch mehr demotivieren. Nun sind diese Erfahrungen nicht neu. Wir lesen in der Bibel immer wieder genau davon, dass Boten Gottes mit ihrer Botschaft bei den Menschen wenig bis kein Gehör fanden. Schon das Volk Israel in der Wüste murrte und hörte nicht auf das, was Mose ihnen im Auftrag Gottes sagte. Jahrhunderte später schickt Gott Propheten, die die Könige, die Priester, die am Tempel angestellten Propheten und schließlich das gesamte Volk davor warnten, sich weiter gegen ihn und seine Botschaft zu stellen. Auch da letztlich ohne Erfolg. Am Ende geschah, was Gott so eben mehrfach angedroht hatte. Israel verlor nicht nur seine Unabhängigkeit, sondern große Teile des Volkes wurden nach Babylonien deportiert. Und die Hauptstadt, Jerusalem, war in Klumpen gelegt, dem Erdboden gleichgemacht, mitsamt des Tempels. Und dort in Babylonien schickte Gott nun wieder einen Prophet. Das ist der, den wir hier hören. Dieses Mal eben mit einer Heilsbotschaft. Und er machte vermutlich ihn zu seinem auserwählten Knecht. Das ist ein Ehrentitel. Und es ist eine gute Nachricht, die Gott den Propheten seinen Knechten verkündigen lässt. Doch auch die verhallte mehr oder weniger ungehört. Die Alten haben die Hoffnung verloren, für sie gibt es keine Rückkehr mehr. Und die Jungen, die haben sich arrangiert. Das Leben konnte auch in Babylonien ganz gut sein. Wozu sich also unnötig Hoffnung machen? Aufbruch in ein anderes Land, für viele der Jungen ein unbekanntes Land, das sie nur vom Hören, Sagen und Erzählen der Alten kannten, das konnte doch eigentlich nur Mühe bedeuten. Und so ist der Gottesknecht frustriert. Er hat eine so gute Nachricht und doch kommt sie nicht an. Doch auch er ist nicht der Letzte, von dem die Bibel erzählt, dessen Botschaft letztlich nur von Einzelnen gehört wird. Jesus hat viele Zuhörer begeistert, ja. Aber irgendwann begann das zu kippen. Er entsprach immer weniger dem Bild, das die Leute im Kopf hatten. Er erfüllte nicht ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen, seine Botschaft war wohl doch auch nicht so ganz die richtige. Er war wohl nicht der, auf den sie alle warteten, der Heilskönig, der mit Macht und Gewalt die Römer aus dem Land vertreiben und ihnen ihr Land zurückgeben und das Reich wieder in herrlicher Größe erstrahlen lassen würde. Seine Botschaft von Nächsten, ja Feindesliebe, das klang ja ganz nett. Aber so konnte man nicht zu einem freien Volk in einem eigenen Land werden, das besetzt ist von einem anderen Volk. Und auf einen, der da auch noch die andere Wange hinhält, nachdem er auf die erste geschlagen wurde, auf einen solchen braucht man da keine Hoffnung setzen. Diese Botschaft zersetzt doch geradezu den Willen des Volkes, sich an einem Aufstand zu beteiligen. Also auch da am Ende keine begeisterten Zuhörer mehr, sondern kreuzige ihn, Rufe. Und schließlich haben dann auch die Jünger Ähnliches erlebt. Es gab nicht die große Bekehrungswellen, sondern auch etliche Misserfolge. Und oft war es nur die kleine Schar, die an einem Ort eine Gemeinde Jesu Christi bildete. Nein, die Botschaft von einem Gekreuzigten, der auferstanden sein soll, das war, und ich behaupte, das ist keine, die die Massen elektrisiert. Doch dem Knecht, dem Propheten in Babylon, sagt Gott, dass er nicht nur seinen Auftrag bestätigt. Nein, er erweitert diesen Auftrag sogar noch. Der denkt, er ist zu nichts Nutze, er kriegt nichts auf die Reihe, alles ist sinn- und nutzlos, dem sagt Gott, nein, alles gut. Und ich gebe noch mehr Verantwortung dazu. Gott spricht ihm sein Vertrauen aus und erweitert das an Auftrag, was er zu tun hat. Dem, der glaubte, dass die von ihm verbreitete gute Nachricht nicht gehört wird, nichts bewirkt, der bekommt nun sozusagen die ganze Welt als Auftrag vor die Füße gelegt. Er sagt ihm, dass er ihn zum Licht für die Völker machen will. Zwei Folgerungen daraus für uns. Was wir glauben zu bewirken und was für Gottes Augen sichtbar ist, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das Zweite, es ist nicht in unsere Macht gelegt, Herzen zu berühren. Wir können niemand bekehren. Und wir sollten es auch nicht wollen. Denn das führt zum Krampf. Das setzt uns so sehr unter Druck, dass unser Zeugnis nicht mehr fröhlich und frei ist. Und dann stehen wir eben, was Adrian Pless karikierend ja da dargestellt hat, so vor den Leuten, eher wie Witzfiguren. Oder es ist das andere, es lässt uns zu Mitteln greifen, die zur guten Nachricht eigentlich nicht passen, die ihr geradezu widersprechen. Jede Form der Manipulation, der Suggestion ist wider den Geist des Evangeliums. So treten wir nun als Gesandte Christi auf. Denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. So formuliert das Paulus einmal in seinem zweiten Brief an die Korinther. Es ist eine Einladung, die Gott uns durch Jesus Christus zukommen lässt. Vertraut ihm, lautet die Einladung, ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Glaubt, dass er euch mit mir versöhnt hat, dass alles getan ist, dass ihr euch einfach in meine Arme fallen lassen könnt. Und wer das glaubt, der darf und soll dann diese Einladung nun selbst weitergeben. Und diese Einladung bezeichnet Paulus hier als Bitte. Wir bitten. Und zwar an Christi statt. Also Christus selbst ist es letztlich, der bittet. Und wir haben nicht mehr als diese Aufgabe, eben seine Einladung bittend weiterzugeben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Eine Einladung kann man ablehnen. Das gehört eben auch zum Grundzug des Evangeliums. Gott stülpt uns nichts über. Und er hält es aus, dass wir eben auch Nein sagen können. Aus Liebe, weil er unser freies Ja will. Und deshalb ist eben jede Form, die den anderen unter Druck setzt, mit rhetorischen oder anderen Mitteln zu überreden sucht, nicht dem Evangelium gemäß. Und es zeigt, so meine ich, auch letztlich ein mangelndes Vertrauen in Gott, der durch seinen guten Geist schon selbst dafür sorgt, dass jemand die gute Nachricht versteht und sie ihm eben ins Herz dringt. Und auch das sei hier erinnert. Vermutlich kennen das viele, vielleicht sogar alle. Unsere beste Verkündigung ist unser Leben. Die Menschen haben an Paulus gesehen, dass er nicht der große Guru ist. Sie waren von seinen Predigten eher nicht begeistert. Er war nicht der glänzende Redner. Sie haben auch seine körperliche Schwäche wahrgenommen. Sie haben etwas davon mitbekommen, was er so alles erleiden musste, um seines Glaubens willen. Und sie haben gesehen, wie er dabei fröhlich ein überzeugter Christ blieb. Seine Aufforderung an die Philipper hat er selbst vorgelegt. Freut euch im Herrn auf allen Wegen, zu jeder Zeit, nicht nur, wenn es gut geht. Und so hat er durch sein Leben Menschen nachdenklich gemacht. Wir lesen ja gerade miteinander den Galaterbrief. Dort muss es so gewesen sein. Vermutlich war er dort krank. Es gab keine Missionsstrategie, keine Evangelisation. Aber allein dadurch, wie er dort angekommen und gewesen ist, hat er Menschen überzeugt und sind sie Christen geworden und sind Gemeinden entstanden. Und so wirken wir auf Menschen, wenn wir unserem Glauben im Alltag offen und ehrlich leben, nicht als die perfekten Glaubenshelden, sondern als Menschen mit Nöten und Problemen, die auch unsere Mitmenschen ja genauso kennen. Aber eben mit dem Unterschied, dass wir den kennen, den wir um Hilfe bitten können. Und dass wir an den glauben, der uns in all dem eben nicht im Stich lässt, sondern der uns nahe ist, uns beisteht, uns Kraft gibt, ja, uns durchträgt und dass uns eben genau das abzuspüren ist. Und wenn wir dann von Jesus erzählen und von dem, was er uns persönlich bedeutet, dann kann Gott das nutzen. Gottes Geist ist der, der dann die Herzen berühren kann und will. Auch die Predigten des Paulus haben gewirkt, obwohl er eben keinen Predigtpreis dafür bekommen hat, weil Gott sie gebraucht hat. Und deshalb noch einmal kurz zu dem ersten Gedanken. Was da wirklich in einem Menschen geschieht, das können wir ja meist gar nicht wahrnehmen. Wir können einander nur bis vor die Stirn schauen. Was unser Leben bei anderen Menschen bewirkt, wie es ankommt, welche Spuren es hinterlässt, das bekommen wir oft nicht mit. Und auch wie unser Zeugnis bei ihnen ankommt, wissen wir oft nicht. Da gibt sich jemand vielleicht äußerlich total cool und unberührt, macht vielleicht sogar seine Witze über uns Fromme und wir denken wieder, boah, das ist ja wieder ärgerlich schief gegangen. Doch in Wirklichkeit geht innerlich da bei ihm richtig was ab und das ist alles nur Fassade, mit der er sich schützen will. Der Knecht Gottes, unseres Predigttextes, hat das erkannt. Er, seine Verkündigung, sein Leben, so heißt es, sind ein scharfes Schwert, das tief eindringt. Und ein Pfeil, der weit fliegt. Doch beides ist eben verborgen. Beides ist nur Gott erkennbar, nicht aber dem Knecht selbst. Und so kann auch dein Leben, dein Zeugnis für Gott Menschenherzen berühren, erreichen, ohne dass du selbst das wahrnimmst. Also lasst uns mutig, fröhlich, offen und ehrlich unseren Glauben leben und die gute Nachricht weitersagen, wo immer wir dazu Gelegenheit haben. Und ich bin sicher, Gott wird daraus etwas machen. Amen.